Kurznachrichten.
Einen zunehmend unangenehmeren Tonfall schlägt an. Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche. Hängt es wohl mit den wöchentlichen Gesprächen mit Wladimir Solovjov zusammen? Von ähnlichen Sorgen getrübt, heute Historisches zu Hitlers Vernichtungskrieg.
Und nun das Dossier.
Heute wird's handfest. Ich beschäftige mich mit dem Unternehmen Barbarossa, dem fürchterlichsten Krieg, den es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat, nämlich dem Ostfeldzug der Wehrmacht unter den Verbrecherbanden des Nationalsozialismus, gestartet am 22. Juni 1941, also vor ziemlich genau 85 Jahren. Und es ist mir aufgefallen, dass in der sonst so geschichtssüchtigen deutschen Publizistik, mit Ausnahme des Spiegels, der eine eindringliche, aber journalistisch dann doch nicht den Schmerzpunkt ansteuernden Berichterstattung, das Thema großräumig umfahren wurde.
Wenn wir waren nicht dabei, waschen unsere Hände von der Sünde frei. Wir waren nicht dabei.
Lernen mit Schlager, Rockhaus.
Hallo, hier ist Mike Kilian von Rockhaus und ihr hört Radio Marabu.
Und der Grund liegt natürlich darin, dass heute die deutsche Politik einmal mehr mit dem Gedanken zu liebäugeln scheint, sich auf einen Krieg gegen Russland einzulassen. Das ist unfassbar. Und ich werde Ihnen ein paar Denkmuster vortragen aus der Zeit von damals, anhand eines absoluten Standardwerks, eines Klassikers, Andreas Hilgruber, Hitlers Strategie, Politik und Kriegführung 1940, 1941, seine Habilitationsschrift. Und wenn Sie das lesen, dann fühlen Sie sich also auf gespenstische Art und Weise an Denkmuster erinnert, die uns heute in ganz anderen Umständen, aber auch brandgefährlich entgegentreten. Also, weiterschauen auf eigene Gefahr.
Wir warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Darum machen wir Audio verstörend, aber nicht minder.
Wenn wir vom Ostkrieg sprechen, 1941 bis 1945, dann sprechen wir vom fürchterlichsten, verbrecherischsten, opferreichsten Krieg in der Geschichte der Menschheit. Es gibt kein zweites Beispiel bekannt in der registrierten Geschichtsschreibung, in der sozusagen Ereignisse festhalten Geschichtsschreibung, dass ein derartiges Verbrechen jemals beschlossen worden wäre von irgendeiner politisch verantwortlichen Führung. Aber die politische Führung Deutschlands hat am 22. Juni 1941 eine Operation lanciert, das Unternehmen Barbarossa, das von seiner ganzen Ausrichtung, von seiner strategischen Überlegung, von seinen Zielen her abgezirkelt war auf die physische Vernichtung, nicht einfach nur die Vernichtung, die Unschädlichmachung, die militärische Besiegung, sondern nein, die Vernichtung des Gegners. Und die Vorstellungen, die damit verbunden waren, sind heute nicht mehr präsent. Und ich glaube, man muss das einfach wieder nach vorne bringen, um eben auch den Wahnsinn kenntlich zu machen.
Das ist der eigentliche Punkt. Gegenüber dem Westen haben wir einen halbwegs normalen Krieg geführt, bewiesen, dass wir es ja auch können. Die Slawen im Osten haben wir aber zu Untermenschen erklärt und vernichtet. Das ist in der westdeutschen Geschichtsschreibung auch mir erst seit kurzem bewusst, weit unter dem Radar geblieben und vereinfacht das jetzt. Köppel, westgeprägt, führt einen Andreas Hilgruber, Historiker, ins Feld. Den haben wir in der DDR weniger gelesen. Spezialist für deutsche Geschichte zwischen 1871 und 1945. Immerhin interessant, er sah zwischen 1871 und 1945 Elemente der Kontinuität in der deutschen Außenpolitik. Wie wir gerade lernen, pflegen wir Kontinuität. Im Historikerstreit der 80er Jahre wurde er dann selbst als Nazi bezeichnet, ausgerechnet von Rudolf Augstein im ehemaligen Nachrichtenmagazin Spiegel, die Konkurrenz vom Stern bekam, von Tag 1 immerhin von Hillgruber attestiert. Bei den verschollenen Tagebüchern Adolf Hitlers kann es sich nur um Fälschungen handeln.
Wer war Andreas Hillgruber? Hillgruber, einer der bedeutendsten Historiker Deutschlands, ist dann vom Spiegel fertig gemacht worden aufs Primitivste, während des Historikerstreits, und dieses Buch ist seine Habilitationsschrift Hitlers Strategie, Politik und Kriegführung. Unglaublich stark, unglaublich intensiv, anspruchsvoll geschrieben. Erste Auflage 1965, zweite Auflage 1982, das ist die Auflage von 1982, ein absolutes Standardwerk. Und was ist da die zentrale Aussage? Die zentrale Aussage ist, dass die Auslösung der Operation Barbarossa, des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion, und Vernichtungskrieg ist eben für mich reserviert begrifflich auf dieses Geschehen. Und wenn heute Propagandisten in Kiew oder in Berlin oder in Brüssel oder in Paris den Krieg Russlands gegen die Ukraine als Vernichtungskrieg bezeichnen, dann ist damit natürlich auch eine Schuldabweisung, sozusagen eine Schuldumkehr verbunden, ein Abstreifen der eigenen, des eigenen historischen Verschuldens, und man möchte diesen Begriff dann eben dem Gegner anheften, um ihn verrechtlich zu machen. Und an diesem Vernichtungskrieg gegen Russland haben sich ja beileibe nicht nur die Deutschen beteiligt, sondern über Waffen-SS-Einheiten natürlich auch ganze internationale Kampfverbände. Das ist dann ein anderes Kapitel, der Weltbürgerkrieg zwischen Bolschewismus, zwischen dem Internationalsozialismus der Kommunisten und eben dem europäischen Bürgertum, das glaubte, sich des Faschismus und des nationalen Sozialismus bedienen zu können, um den Todfeind des Kommunismus zu besiegen. Das ist eine Dimension, die natürlich in Russland ausgeblendet wird, verbunden auch mit den gewaltigen homerischen Verbrechen Stalins. Also auch da, man muss natürlich immer beide Seiten verstehen, aber wir schauen uns jetzt einfach mal diesen Krieg an, in seiner unglaublichen, mörderischen, ideologischen, krankhaften Exzessivität, in dieser Ausschweifung des Mordens und Vernichtens, das da vollstreckt wurde von einer Regierung in Berlin. In Berlin vor, ja, 85 Jahren, das ist nicht so wahnsinnig viel Zeit. Hillgruber zeigt, was eigentlich die Auslöser dieses Kriegs waren. Und er identifiziert zwei Aspekte. Zum einen Hitlers Ideologie, letztlich Hitlers Antibolschewismus, Kampf, Krieg gegen den Marxismus und seine Interpretation dieses Bolschewismus als jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, an der dann auch noch der Kapitalismus irgendwo mitwirke, also da das Feindbild des Juden, der sozusagen im Herzen dieses feindlichen Gebildes steht. Und darum hat sich bei ihm mit dem Thema Bolschewismus, Russland, Sowjetunion von Anfang an diese rassistische Komponente der Judenvernichtung beigemischt. Ja, sie war essentieller Bestandteil, und das war das eigentliche Ziel, schreibt Hillgruber, der hitlerschen Politik, das zu vollstrecken, das aus seiner Sicht Weltübel auszurotten. Und sie haben es dann ja tatsächlich auch im Zuge dieses Ostfeldzugs sehr, sehr weit getrieben und vollstreckt. Also diese ideologische Komponente ist ein ganz entscheidender Faktor der hitlerschen Strategie, schreibt Hillgruber. Und diese ideologische Komponente ist dermaßen übertrieben und auch hochgehalten worden, dass eben alle machiavellistischen und machtpolitischen Überlegungen, dass es eben auch in der Sowjetunion beispielsweise sehr viele Russen gab, auch übrigens jüdische Kritiker Stalins, die dieses bolschewistische Joch abschütteln wollten in der Ukraine, darüber habe ich mit Solovjov gesprochen, sind ja dann auch Blumen den deutschen Panzern entgegengeworfen worden. In der Westukraine haben sogar Ukrainer gekämpft an der Seite der Wehrmacht, um die Bolschewisten in die Knie zu zwingen, aus der eigenen Verbrechenserfahrung des mörderischen Stalin-Regimes, was heute natürlich ideologisch, propagandistisch in Russland überhaupt nicht mehr gesehen werden will, weil die natürlich auch im Kriegsmodus der Geschichtsinstrumentalisierung stecken. Aber eine ähnliche Geschichtsinstrumentalisierung sehen wir im Moment interessanterweise in Deutschland, wo man eben über diesen Krieg gar nicht mehr geschrieben hat. 41 jetzt, diese 85 Jahre, mit Ausnahme des Spiegel, löblich, wenn auch eher oberflächlich und nicht in diese Tiefe dringend. Aber ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, also belehren Sie mich eines Besseren. Normalerweise wäre bei so einem Jahrestag, 85 Jahre, wäre da sehr viel geschrieben worden. Aber offensichtlich möchte man gerade in Deutschland die Erinnerung an diesen Krieg etwas wegschieben, um sich vielleicht eben auch geistig zu panzern, zu ermächtigen, das schlechte Gewissen zu verscheuchen, angesichts der Tatsache, dass heute eben Berlin einmal mehr mit dem Gedanken spielt, sich militärisch sogar direkt mit Russland anzulegen. Man redet ja ganz offen davon, dass man sich auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Man redet davon, dass man im Begriff sei, den Krieg gegen Russland zu gewinnen, dass die Russen da aus dem letzten Loch pfeifen. Ich habe Ihnen dargelegt, dass das hinten und vorne nicht
stimmt. Mit der ihm eigenen Bescheidenheit verweist er auf Überheblichkeiten.
Und dann natürlich auch die Überheblichkeit, dass man glaubte, die Sache im Griff zu haben. Wir schaffen das, wir sind viel stärker, unsere Truppen sind unbesiegbar. Die Russen sind doch industriell, sie sind materiell, sie sind geistig ausgelaugt. Stalin hat die ganze Armeeführung im Gulag verheizt, umgebracht in Schauprozessen. Da marschieren wir durch Butter. Das ist der zweite Faktor. Da gibt es aber noch einen dritten. Bereits im Frankreich-Feldzug, schreibt Hillgruber, habe Hitler gemerkt, dass seine Strategie nicht aufgeht. Nämlich Endziel natürlich Vernichtung, jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, aber eben nicht durch einen Weltkrieg, sondern durch eine Vermeidung des Weltkriegs. Das war den Nazis bewusst, dass wenn es zum ganz großen Kladderadatsch kommt, wenn die Amerikaner und so weiter dann auf den Plan treten, wenn sich da die westlichen Mächte gegen Deutschland verbünden, dann ist man industriell am Ende. Und deshalb diese Blitzkriegsstrategie, begrenzte Operationen, Manöver, da glaubte, da hoffte man, Spekulation, wir schaffen das, sozusagen unter dem Radar die eigenen Ziele zu erreichen, ohne aber die natürlich massiv unterschätzten westlichen Mächte damit auf den Plan zu rufen. Und diese Absicht ist bereits mit dem Angriff auf Polen gescheitert und das hat Hitler gemerkt. Er glaubte dann zwar durch den Überraschungssieg gegen Frankreich nach wenigen Wochen England zum Frieden zu zwingen, Frieden zu nötigen, mit England einen Ausgleich zu finden, aber das ist ihm nicht gelungen. Die Engländer blieben dann bei ihrer kompromisslosen Churchill-Haltung, Blut, Schweiß und Tränen. Wir bekämpfen diese Nazis, die müssen weg. Das ist die Landplage. Mit dieser Staatsführung ist kein Frieden zu machen. Und das war im Grunde, schreibt Hillgruber, das Ziel Hitlers, dass er dann hoffte, mit der Eskalation des Krieges im Osten doch noch eine Übereinstimmung mit England zu finden. Und das Kalkül war, das ist eben interessant, er versucht diese Gedankengänge natürlich auch rational zu durchdringen. Offensichtlich war Hitler und war die Staatsführung der Auffassung, dass wenn man eine territoriale Eroberungsstrategie macht, dass das am Ende nicht gegen die britischen Interessen läuft, dass man sich dann absprechen kann, uns gehört der Kontinent, wir haben als Deutsche die Weltmachtstellung und nehmen einfach im Osten das Gelände ein, das ist wie das britische Empire in Indien, aber wir lassen den Briten ihre Meere und so müsse es doch eigentlich früher oder später zu einer Einigung kommen und so habe dann Deutschland seine Weltmachtstellung auf der eurasischen Kontinentalplatte gesichert. Das war das Kalkül, das natürlich scheiterte, aber eben auch die Auslösung des Krieges zu diesem Zeitpunkt 41, Frankreich hat das nicht bewirkt, erforderlich machte aus Sicht der Nazi-Kriegsführung. Und dann eben die von Hillgruber geschilderten Kriegsziele. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, wenn Sie das lesen, da wird es einem schlecht. Beziehungsweise man wird befallen von einem Gefühl der absoluten, beschämenden Demut, dass man sich fragt, ja um Himmels Willen, wie war es denn möglich, dass Deutsche, auch wenn sie Nazis waren, wenn sie ideologisch verblendet waren und wenn sie verärgert waren aufgrund des Versailler Schandvertrages, des Friedens und so weiter, der Ausplünderung und all dieser schwierigen Momente, selbst wenn man das alles in Rechnung stellt, Wie war es möglich, dass nachweislich auch intelligente Leute eine derartige, jetzt also wirklich menschenverachtende Strategie, ich verwende dieses Adjektiv eigentlich nie, aber diese menschenverachtende Ideologie zur handlungsleitenden Maxime machen konnten? Er beschreibt das anschaulich. Also das Ziel der Nazis bestand darin, die Sowjetunion zu zerschlagen. Übrigens mit ähnlichen Mustern und Filetiermessern, wie heute zum Teil amerikanische Strategen Russland auseinandersäbeln.
Das Dossier.
Und man wollte das slawische Untermenschenvolk sozusagen in einem Sklavenstatus halten, um eben dann den deutschen Führungsschichten, den Eliten, den Landbesitzern zuzudienen als schlecht qualifizierte Arbeitskräfte. Und die Ausrottung der Intelligenz und natürlich vor allem auch der jüdischen Intelligenz wurde als zentrales Kriegsziel definiert. Zum einen eben, um die jüdisch-bolschewistische Verschwörung, die Weltverschwörung außer Kraft zu setzen, auszuschalten, aber dann eben auch, um jegliche Form von intelligentem Widerstand, der ja aus der Intelligenz, ja aus der Schicht der Gebildeten kommen müsste, um das auch für ein und alle Mal ungeschehen, unmöglich zu machen. Also wir reden hier von der Zerschlagung, Versklavung, Unterwerfung, Ausplünderung und Ermordung von Millionen von Menschen, die glasklar sehenden Auges da erfasst wurde. Und diese Befehle sind erteilt worden.
Und zwar an alle.
Denn nichts, aber nicht einmal in Ansätzen von dem, was Russland in der Ukraine macht, lässt sich begrifflich in die Nähe dessen rücken, was die Deutschen vollstreckt haben. Tatsache ist, dass der Krieg in der Ukraine, dass die Kriegsführung Russlands sich dadurch auszeichnet, dass man größtmögliche Rücksicht nimmt auf die Zivilbevölkerung, während die deutsche Strategie, Hitlers Strategie im Zweiten Weltkrieg, darauf ausgerichtet war, die Zivilbevölkerung auszurotten, zu versklaven, in einen Status dauernder Unterwürfigkeit, in ein neues Helotentum herabzudrücken, damit dann die arische Herrenrasse aus Deutschland dort diese Gebiete besiedeln konnte. Und bitte verzeihen Sie hier diese Eindringlichkeit, mit der ich das am frühen Morgen schwer verdaulich schildere. Aber ich glaube, wir sind heute, meine Damen und Herren, an einem Punkt angelangt, wo man einfach diese Geschichte nicht einfach nur als Lippenbekenntnis moralisierender Selbstprofilierung wieder in Erinnerung rufen muss, sondern als handlungsleitende Lektion in einer Gegenwart, in der sich anscheinend wieder deutsche Politiker berufen fühlen, den Wahnsinn von damals mit anderen Mitteln noch einmal vom Zaum zu brechen. Dass man sich einbildet, Russland besiegen zu können. Dass man sich einbildet, einen Krieg führen zu müssen gegen Russland. Dass man mit Gedanken spielt, sich sozusagen natürlich immer präventiv, klar, es ist natürlich ein Präventivkrieg, wenn wir uns bis über die Ohren hinaus unter die Zähne bewaffnen, meine Damen und Herren, Strack Zimmermann, Roderich Kiesewetter und wie sie alle heißen, die sollten sich einmal mit diesen Büchern wieder auseinandersetzen und nicht mit diesen Propagandaartikeln in den deutschen Medien. Was ist denn eigentlich mit den deutschen Journalisten los? Mit diesen ach so geschichtsbewussten Leuten, mit dem Johannes Ritter der FAZ, der nicht müde wird, der Schweiz immer wieder vorzuwerfen, was sie da alles für Sündenregister in der Vergangenheit sozusagen sich da zu Schulden hat kommen lassen, zu wenig Solidarität mit den Flüchtlingen im Zweiten Weltkrieg. Sorry, Freunde, zuerst einmal wieder in den eigenen Abgrund hineinblicken und das vielleicht etwas kritisch gegenreflektieren zu dem, was da passiert. Und jetzt kommen wir zu einem Denkmuster, das uns heute eben auf gespenstische Art und Weise wieder sehr aktuell erscheint, nämlich dieses Denkmuster der militarisierten Überheblichkeit, dieses militanten Moralismus, der sich einbildet, Russland liege am Boden, Russland sei geschwächt, Russlands Staatsführung pfeife aus dem letzten Loch und deshalb stehe man jetzt auf der Siegerstraße, weil da dieser Kriegstreiber in Kiew, Selenskyj, der ja nichts anderes verfolgt, als die EU und die NATO in diesen Krieg hineinziehen zu wollen, was aus seiner Sicht den Interessen entsprechen mag, aber natürlich in keiner Art und Weise den Interessen der Europäischen Union und der Europäischen Union Mitgliedsstaaten. Dass man sich jetzt also hier einbildet, wieder in diese Richtung hineinzugehen und tatsächlich meint, ein paar Drohnenangriffe würden das Geschehen wenden. Die Amerikaner, da weit hinter ihren Ozeanen, beflügeln auch solche Fantasien, solche Verblendungen. Und da muss man meines Erachtens einfach aufpassen.
Wir tun unser Bestes hier im Dossier.
Mit ihrer Vernichtungsideologie haben im Grunde die Nazis ihren Krieg noch selber sabotiert und dem Gegner Vorteile zugespielt. Aber dass sie nicht davon abgelassen haben, dass sie sich von keiner Kosten-Nutzen-Überlegung haben beirren lassen, dass man sich offensichtlich zu keinem Zeitpunkt in den relevanten Stellen die Frage formulierte, ja, was wir da machen. Jetzt mal ganz abgesehen von der moralischen Entmenschung, die da stattgefunden hat, oder vielleicht ist eine auf einer tieferen, beunruhigenden Stufe die Artikulierung des Menschen, wenn er sich derartig gegen jede Moral verbrecherisch betätigt. Aber offensichtlich hat man sich in keiner Art und Weise kosten-nutzenmäßig überlegt. Ja, aber diese Vernichtungsideologie, dieser Wahnsinn, das zerstört ja Ressourcen, das munitioniert den Feind auf, das führt ja dazu, dass wir diese Bevölkerung in dem Vielvölkerstaat Sowjetunion aufbringen gegen uns, dass wir da einen Partisanenkrieg empfachen, dass wir da litertonnenweise Benzin ins Feuer gießen, indem wir dann am Schluss selber untergehen werden. Die Absenz einer solchen rationalen Kosten-Nutzen-Überlegung, verbunden mit diesem anfänglich skurrilen Selbstbewusstsein, mit diesem Übermut, meine Damen und Herren, unter ganz veränderten Umständen, wie wir sie heute beobachten, sind doch das genau die gleichen Denkmuster. Keine Kosten-Nutzen-Überlegung.
Da ist sie wieder, die Kontinuität. Wir kommen zum Finale.
Braucht es hier wirklich einen Schweizer, der am frühen Morgen Ihnen die gute Laune verdirbt, indem er da auf diesem Zeug herumreitet? Weil es die ach so achtsamen, woken Politiker, die ja unglaublich einfühlsam ihren Wokeismus sozusagen im Stechschritt durchexerzieren wollen. Dass es die nicht mehr schnallen, dass es die hochdekorierten deutschen Journalisten in ihrer ganzen Eloquenz und brillanten Formulierungskraft irgendwie nicht mehr zustande bringen.
Unser Roger Köppel, der Solowjow, scheint in ihn gefahren zu sein. Das Dossier.
Das Dossier.
The power of sports can almost move mountains.
Gestern schon wieder ein Geheimtreffen, berichtet die Tagesschau. DFB-Zentrale Frankfurt am Main, nicht Potsdam. Julian Nagelsmann, Trainer, Ballspiel, musste Kreuzverhör über sich ergehen lassen. Heute erwartet man Trennung des Julian von Nagelsmann. Aber bitte nicht bei einer Höllenentfernung von 11 Metern.
Die deutsche Mannschaft unterliegt Paraguay im 16. Finale und fliegt von der Fußball-WM. Und trotzdem lobte der Bundeskanzler die Nationalelf. Obwohl die WM für das Bundesteam gleich nach Beginn des Playoffs zu Ende ist, erklärte Friedrich Merz, er sei stolz auf die Spieler.
Und wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Kanzlers Begeisterung für die deutsche Mannschaft stieß auch in der Politik auf Skepsis. Die FDP, das BSW und die AfD kritisierten den Realitätsverlust von Merz und dessen Gewohnheit, die Dinge schön zu reden.
Svetlana, aber des einen Leid ist des anderen Freude.
Und Paraguay feiert den Sieg über die deutsche Mannschaft auf nationaler Ebene. Das lateinamerikanische Land hat sich zum ersten Mal seit 16 Jahren für die K.O.-Runde der WM qualifiziert. Nach dem Einzug ins Achtelfinale erklärte der Präsident des Landes den 30. Juni zum Feiertag.
Und wir haben den 3. Juli. Grüßen können.
Allahu Akbar, Allah.
Schlapp gemacht, Victor Willis von Village People.
It's fun to stay at the YMCA. You can't stop the music. Nobody can stop the music.
Und wie ich die Musik stoppen kann? Einfach so, ich kann das. Am Freitag, den 3. Juli 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu. AfD-Parteitag Erfurt, Wochenende, Ausnahmezustand. Wird es die Krämerbrücke überstehen? Sachsen Infineon eröffnet neue Chipfabrik in Dresden. ARD Deutschland trennt die Werte von Kanzler Merz im Sinkflug. Auswärtiges Amt weitet Reisewarnung auf ganz Russland aus. Und Drohnen, die unseren.
Unseren!
Berlin Einigung auf Paket für Wachstum und Beschäftigung. Hätte eigentlich zwei Lacher gebraucht. ARD-Studie. Die Politik unterschätzt die Bereitschaft zum Klimaschutz. Leuphana-Universität Lüneburg. Deutschland im religiösen Wahn. Sind wir eine Gefahr für Europa? Dänemark auch. Das dänische Parlament bekommt einen eigenen Priester.
Ja, Amateure, strohdumme Holzköpfe.
Der Vatikan hat Pius-Brüder ausgeschlossen und die Nius-Brüder.
Also, was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. Auf Seite 1, Bund der Steuerzahler kritisiert Steuerreform. International, Alexander Lukaschenko, Arbeitsbesuch Myanmar. Seitens Indonesien, engere Partnerschaft zwischen Weißrussland und Indonesien eröffnet. Am Vorabend des Tages der Unabhängigkeit Weißrusslands begnadigt Lukaschenko 32 Personen nach Antrag.
Garantie, Belarus.
Venezuela, Hoffnung auf Neuanfang durch Erdbeben erschüttert. Mit Neuanfang meint die Tagesschau Unterwerfung unter die USA. UNO, 17 Millionen Menschen im Norden Nigerias von Hunger bedroht. Tote gab es bei einer Explosion in Damaskus. Fest steht das neue syrische Parlament. Bericht ORF, Frauen aber unterrepräsentiert.
Frauen.
Danke, beste Svetlana.
Das Problem sind Männer.
Ja, Dings, ne? Also hier dieser Automann, Volkswagen, ne? Er meinte so, sie verlassen 100.000 Arbeitsplätze, well, warum, weiß man nicht. Wahrscheinlich hier, weil Leute jetzt mehr Fahrrad fahren. Boah. Scharmutter, sie soll mal aufhören, diese scheiß hässlichen Allmann-Autos zu bauen einfach. Bisschen moderner so mäßig. Was ist das mit diesen Wagen? Sind wir Mittelalter oder was? Dich das Pferdegras. Lack, die soll mal zu uns kommen. Damaskus Süd, repräsent Bismillah. Wir haben ja auch so richtig gute Autos, ja?
Auf nach Damaskus Süd, der Satiriker Snicklink. Anklage Nord Stream, ein Ukrainer. Sehr jeck heute der Freitag.
Macht Nord Stream 2 aus.
Schweden will zurück zum Bargeld, mehr ABBA-Wagen. Kim Jong-un will die Freundschaft mit Peking weiter stärken. Und Indien und Japan vertiefen die Zusammenarbeit in Sachen Lieferkette. Ukraine, Vitali Klitschko, Bürgermeister Kiew. Der nächtliche Angriff war der massivste seit Beginn der Militäroperation. Beschossen wurden Hauptbahnhof, Rüstungsindustrie, Medien. Der Import von russischem Gas in die EU steigt nach Einführung des Verbots. Bericht der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, ACER, was es alles gibt. Farbanschlag auf die russische Botschaft in Stockholm. Diese erklärt sich auf Telekilogramm. Erneuter ukrainischer Drohnenanschlag auf einen Reisebus aus Weißrussland im Gebiet Bryansk. Es berichtet RIA Novosti. Aserbaidschan prüft die Teilnahme seiner Militärs an einer NATO-Operation. Der armenische Premier Pashinyan will keine Krise in seinen Beziehungen zu Russland. Und Douglas MacGregor, ich habe ihn gestern schon zitiert, erklärte auch, Kiew fehlen Soldaten, MI6 und CIA bezahlen zehntausende Söldner. Und der Witz des Tages, nein, der Woche.
Annalena Baerbock.
Die UNO hofft auf Abbau der US-Beitragsschulden. Sehr groß, Pointen muss man bringen können, aber nicht vergessen, die Witze in der Audiodatei mache ich, auch bei diesem Personal.
Portugal 134, Austria 131, Germany 104.
Grüße an die BRICS.
Okay, Dings, muss jetzt los mit Stereo Hassan und Pferdewetten Bilal was erledigen. Bisschen zocken, dies, das, Ananas. Aber wir sehen uns, Habibi. Der Sommer ist heiß wie Brennspur, ja? Dings.
Das wird ein Sommer der Freiheit.
Sonne, Wolkenschauer im Norden, windig. Die nächsten Tage durchwachsener Gewitter. Zum kommenden Wochenende sonnig, trocken, ansteigende Temperaturen.
Schönes Wochenende, Marcel.
Wir auch, Ramon Schack und euch allen erst.
Tock, tock und wusch.
Vergesst es nie.
Moin, moin und ein schönes Wochenende gewünscht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.